Nicht dein Ernst, oder? Wenn mein Patenkind meint, der Boden sei eine Malunterlage und jede einzelne Farbe an den verschiedensten Stellen im Wohnzimmer wiederzufinden ist. Nicht dein Ernst, oder? Wenn der Mathelehrer plötzlich meint, einen unangekündigten Test zu schreiben, wo ich in der letzten Stunde nichts verstanden habe. Nicht dein Ernst, oder? Wenn ich die lange Aufgabenliste auf meinem Schreibtisch sehe und gar nicht mehr weiß, wann ich überhaupt Zeit für das alles haben soll. Nicht dein Ernst. Oft reagiere ich so, wenn ich irgendwas nicht fassen kann und wenn ich etwas nicht glauben will und mich eigentlich lieber verkriechen möchte und hoffe, dass es aufgehört hat, wenn ich aus dem Loch wieder rauskomme. Ihr Lieben, wenn ich diesen Text aus Lukas lese, den wir eben gehört haben, geht es mir genauso. Nicht dein Ernst, Jesus. Und doch, er meint es ernst. Und das hat auch Luther verstanden und hat das Ganze überschrieben mit dem Titel Vom Ernst der Nachfolge. Vielleicht habt ihr die Formulierung schon mal gehört. Vom Ernst der Nachfolge. Warum ist Jesus eigentlich so hart? Wir können uns diese Frage stellen und können uns über Jesus ärgern, weil es schon ein bisschen anders klingt als andere Worte, andere schöne Worte, die wir auch von Jesus kennen. Sowas wie, kommt her, die ihr Kummer habt, ich will euch erquicken. Oder, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Oder, ich gebe euch meinen Frieden. Wir können uns darüber ärgern, dass Jesus hier so ganz anders spricht. Aber wir können uns auch fragen, was er hier eigentlich sagen möchte. Und ich bezweifle, dass er das sagt, um uns abzuschrecken. Ein Bild von Nachfolge. Ich möchte gerne mit euch heute ein Bild von Nachfolge zeichnen. Dieses Bild hat verschiedene Dinge, die es zeigt. Und ganz wichtig, dieses Bild hat einen Rahmen. Wenn wir uns diesen Text anschauen, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch im Ohr habt, wenn wir Jesus fragen, dann sagt er verschiedene Dinge zur Nachfolge. Und ich finde, das, was er sagt, klingt nach einer ziemlichen Anstrengung. Jesus sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Wenn wir Jesus fragen, dann heißt Nachfolge Heimatlosigkeit. Und dann weiter, er sprach zu einem anderen, folge mir nach, und der sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wenn wir Jesus fragen, dann heißt Nachfolge, dass ich mich nicht um meine letzten Angelegenheiten kümmern darf. Dass ich dem eigenen Vater nicht die letzte Ehre geben darf. Und als drittes, ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus spricht zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wenn wir Jesus fragen, heißt Nachfolge, dass ich mich nicht von meinen Lieben verabschieden darf, dass ich meine Beziehung aufgeben muss. Wie geht's euch damit? Ich finde, das klingt ziemlich anstrengend. Und mal kurz darüber nachgedacht, also mal für dich darüber nachgedacht, was heißt Nachfolge für dich eigentlich? Wie sieht das aus? Wenn du das auf ein Wort bringen müsstest, was heißt Nachfolge? Vielleicht ist Nachfolge für dich, also tun, was Jesus sagt, das wäre natürlich schön. Und das heißt, sich irgendwie auch für andere einsetzen. Das heißt vor allem zu lieben. Gott und den anderen zu lieben. Und eben nicht nur so ein nettes Happy-Clappy-Lieben, sondern auch dann, wenn es wirklich schwierig ist. Nachfolge zeigt sich im Idealfall in dieser Weise im Alltag. Aber Nachfolge mal auf ein Wort gebracht, und zwar mit Blick auf Gott, heißt vor allem Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel für echte Nachfolge. Und Jesus malt hier ein Bild von Nachfolge und wir sehen auf dem Bild Füchse und Vögel und wir sehen einen toten Vater, einen Verlust in der Familie. Wir sehen ein Haus mit Freunden und Familie. Das ist das Bild, was Jesus malt. Aber bevor ich da näher drauf eingehe, möchte ich mir mal diesen Rahmen dieses Bildes anschauen. Und der Rahmen des Bildes Nachfolge oder Ernsthaftigkeit der Nachfolge ist Vertrauen. Wer von euch weiß, dass es gut ist, Gott zu vertrauen? Da darf man kurz einmal kurz aufzeigen, wer weiß das? Irgendwie, ja, okay, oh wow, okay, alles klar. Und wer hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, Gott zu vertrauen? Auch da kann man einmal ganz kurz aufzeigen. Das ist nämlich gut, denn wer die Erfahrung nämlich nicht gemacht hat, der kann einmal die Fragen später, die sich gerade gemeldet haben. Kannst du dir anhören, was das heißt? Vertrauen gehört ganz eng mit Glauben zusammen, ja? Das irgendwie wird auch als Synonym verwendet. Vertrauen heißt, Gott zu glauben, was er sagt. Ganz schlicht und einfach, Gott zu glauben, was er sagt. Und es ist irgendwie logisch, dass das zentral ist für unseren Glauben. Ne? Das ist irgendwie die elementare Beschreibung dessen, was wir tun. Ja? Vertrauen, dass er gut ist. Vertrauen, dass er uns erlöst hat, dass seine Worte wahr sind, dass er treu ist und dass er seine Versprechen hält. Warum ist das so elementar wichtig? Ich will jetzt keine hochgeistliche Antwort dazu. Denn letztendlich ist Vertrauen so wichtig, weil es einen Lohn hat. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers im Hebräerbrief schon mal gelesen habt. Gott ist ein Belohner. Und ich habe mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen, was in der Bibel alles steht, was passiert, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Das ist jetzt eine sehr unvollständige Liste, ja, weil das recht viel ist. Aber ich habe das mal in Kategorien eingeordnet. Also wir sind immer noch beim Rahmen Vertrauen. Wenn ich auf Gott vertraue, dann ist ein Lohn, eine Belohnung, die ich bekomme, dass ich ihn erfahre. Von solchen Erfahrungen lesen wir ganz viel in den Psalmen. Wer auf Gott vertraut, erfährt seine Hilfe. Wer auf Gott vertraut, erlebt Gott als Hoffnung, als Zuflucht, als Burg, als Schutz. Er erlebt Gott als jemanden, der Recht verschafft, der vor Feinden rettet. Wenn ich Gott vertraue, dann erlebe ich, dass Gott in mein Leben eingreift. Und die sich gerade gemeldet haben, werden wissen, dass Gott schon mal in ihr Leben eingegriffen hat und da was gemacht hat. Das ist mal so erste Kategorie, dass ich ihn erfahre, wenn ich ihm vertraue. Eine weitere Kategorie ist, wenn ich auf Gott vertraue, dann ist ein Lohn, dass ich gesegnet bin. Ihr Lieben, ich sage das jetzt nicht, ne, dass wir am Ende unser Vertrauen auf Gott setzen, damit wir irgendwie was dafür bekommen. Ja? Ich möchte nur deutlich machen, dass Gott uns gerne belohnt für unsere Treue. Und was da noch zugehört, ist, dass ich gesegnet bin, dass Gott Gelingen schenkt. Denjenigen, die sich auf ihn verlassen. Das alttestamentliche Wort dafür ist Fruchtbarkeit. Ja, seid fruchtbar und mehret euch und so. Du wirst Früchte hervorbringen, auch im Psalm 1 ist das sehr stark. Er segnet das Werk deiner Hände. Du wirst nicht wanken. Das habe ich alles aus der Bibel, ja? Das habe ich jetzt nicht umformuliert oder so. Und dass ich gesegnet bin, kann sich auch zeigen in Form von Mut. Ja, was soll mir ein Mensch tun, wenn der Herr an meiner Seite ist? Auch das steht an verschiedenen Stellen. Wenn ich Gott vertraue, bin ich gesegnet. Und letzte Kategorie, wenn ich auf Gott vertraue, bedeutet das letztendlich Erlösung. Auch das ist ein Lohn. Alle, die an Jesus Christus glauben, das heißt, die ihm vertrauen, das heißt, ihre Hoffnung auf Jesu Kreuz und Auferstehung setzen, werden erlöst. Durch Glauben sind wir gerettet, durch Glauben. Durch Vertrauen auf Gottes Werk am Kreuz sind wir neue Menschen. Weil wir ihm vertrauen, lebt er in uns, macht er uns frei von alten Denkmustern, Gedankenstrukturen, all dem, was uns gefangen halten will. Vertrauen hat einen Lohn. Und Vertrauen auf Gott bedeutet unsere Erlösung. Das mal grob zusammengefasst, was alles da steht, welchen Lohn Vertrauen hat. Und dieses Vertrauen, dieser Rahme, dazu gehört auch, dass dieses Vertrauen uns aktiviert. Dazu gehören auch Taten. Und damit komme ich von diesem Rahmen zum Bild, was Jesus malt. Der erste Teil dieses Bildes sind Füchse und Vögel. Jemand kommt zu Jesus und sagt, hey, ich bin bereit, dir zu folgen. Und Jesu Worte klingen dann ja schon fast wie eine Warnung. Ist dir klar, was das bedeutet? Kein Zuhause, kein Ort, wo du dich hinlegen kannst. Bist du dir sicher, dass du das willst? Wir wissen jetzt nicht, wie die Antwort der Person aussah. Ich weiß für mich, ich habe da noch mal drüber nachgedacht, als Jesus mich aufgefordert hat. Das fand ich ein bisschen too much. Andererseits hat die Person, die Jesus gefragt hat, das bestimmt gewusst. Also Jesus war ja sowieso als Wanderprediger unterwegs. Ja, das heißt, die sind dann, waren einen Tag hier und den anderen Tag da. Er hatte sowieso kein Zuhause, das war bekannt. Und seine Jünger waren ja auch die ganze Zeit bei ihm. Es war üblich für Wanderprediger. Und trotzdem steckt da ja was drin. Denn Nachfolge bedeutet auch, dass ich meine eigene Bequemlichkeit aufgeben muss. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Und es kann dann sein, dass ich in diesem Prozess auf dem Weg auch, dass es da Momente gibt, wo ich dann sogar voll Sehnsucht auf die Vögel gucke, die sich das in ihren Nestern so schön gemütlich machen. Und ich bin unterwegs und kann nicht. Oder so. Ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit, deine Bequemlichkeit loszulassen? Und ich sage es euch ehrlich, mir fällt das schwer. Ich habe es gerne bequem. Ich genieße es, meine Wohnung zu haben. Ich genieße es vor allem, meine Alltagsstruktur zu haben. Ja? Aber die Frage ist doch, lasse ich Jesus auch mal meinen Alltag durchbrechen? In dem, was ich immer wieder mache, was sich wiederholt, wo ich mich auch vielleicht dran festhalte. Warum nicht in der Mittagspause, wenn ich eigentlich irgendwie ein bisschen vor mich hindösen will, für Menschen beten, die Gott mir aufs Herz legt? Oder eben jemanden beim Einkaufen zur Hand geben, obwohl ich es eigentlich lieber auf der Couch gemütlich haben könnte. Oder bei der Nachbarin nochmal nachhaken, statt das Gespräch gleich zu beenden, weil ich meine, ich habe keine Zeit. Ihr Lieben, es geht nicht darum, noch mehr zu machen, ja, und dann irgendwie gesetzlich zu werden und du musst das und das und das tun. Es geht darum, zu vertrauen. Vertrauen, dass Jesus genau im Blick hat, was du zum Leben brauchst. Und dass er vielleicht besser entscheiden kann, ob ich jetzt den Mittagsschlaf nötig habe oder nicht. Oder so, ja. Nur als Beispiel. Es geht darum, zu vertrauen. Er hat das im Blick. Füchse und Vögel. Zweiter Teil des Bildes. Ein toter Vater. Ich finde, das ist eine ziemliche Zumutung, den eigenen Vater nicht zu beerdigen. Sich nicht verabschieden zu dürfen. Einem geliebten Menschen nicht die letzte Ehre zu erweisen. Wer wird das wollen? Ich denke, es ist an dieser Stelle nicht ganz uninteressant, nochmal auf den Kontext zu gucken, wo dieser Abschnitt steht. Das steht in Lukas 9. Und die 8 Kapitel vorher war Jesus ganz viel in Galiläa unterwegs, also in ganz verschiedenen Dörfern, und hat hier und da gewirkt, hat gepredigt. Und ab Kapitel 9 ändert sich die Blickrichtung Jesu. Jesus merkt, es ist Zeit, Richtung Jerusalem zu gehen. Und Richtung Jerusalem zu gehen bedeutet für ihn, sich in die Hände derer zu begeben, die seinen Tod wollen. Er geht in Richtung Leid, in Richtung Folter und Tod, in Richtung Gottes Ferne. Und dann, ich meine, wir wissen das, ne? Er nimmt das alles auf sich, um dem Tod die Macht zu nehmen. Und er hat dem Tod die Macht genommen. Und das ist die Perspektive, die wir lernen müssen einzunehmen. Und diese Perspektive müssen wir auch mit einnehmen gegen das, was andere Leute vielleicht von mir erwarten, was ich tun soll oder sagen soll. Was meine ich damit? Ich meine damit, bin ich bereit, Leben zu sprechen, wo alle anderen den Tod aussprechen? Was mir im Moment begegnet, auch in Gesprächen ganz viel begegnet, ist, dass ich habe das Gefühl, es wird überall Tod ausgesprochen. Ob es jetzt um die Zukunft dieser Erde geht, ja, oder um politische Ausrichtung unseres Landes. Ich finde es manchmal erschreckend, wie viel Schlechtes Eltern über ihre Kinder sagen können. Auch das passiert. Wie oft über jemanden hergezogen wird und dann immer so getan wird, als, ja, das sind doch nur so ein paar Fakten, die wir da sagen. Das weiß doch jeder so. Aber wie unehrenhaft über jemanden gesprochen wird. Und ja, die Leute erwarten, dass man mit einstimmt in solches Gerede, weil das ja völlig normal ist. Darüber unterhält man sich, über den Untergang der Welt und letzte Generation, was auch immer. Lass es los. Wir sind zu anderen berufen. Und lass auch dein Ansehen los. Lass es zu, dass Gott dir hilft, außerhalb der Boxen dieser Welt zu denken. Er hat den Tod auf sich genommen. Lass los, was andere von dir erwarten könnten. Und ersetze es mit Vertrauen, dass Gott alles im Griff hat. Und dass er einen guten Plan hat, dass er Leben für dich, deinen Nächsten, für diese Welt im Sinn hat. Dritter Teil des Bildes, ein Haus, in dem Familie ist. Ein Haus, das Geschichte hat. Was kann eigentlich schon schlimm daran sein, sich zu verabschieden? Von Familie, von Freunden? Muss ich meine Beziehungen aufgeben? Aber Jesus macht deutlich, was er meint mit seiner Antwort. Wenn einer, der pflügt, immer wieder zurückguckt, schwankt er. Ich weiß nicht, die Leute, die Gartenarbeit machen, kennen das vielleicht ein bisschen. Wenn man seine Ausrichtung verliert dabei, dann gefährdet man auch den Ertrag der Ernte. Ja, weil dann ist alles schief und krumm und dann wird es nicht so viel, wie es hätte sein sollen und so. Wenn ich selbst immer wieder in meine Vergangenheit gucke, dann verliere ich die Zukunft aus dem Blick. Dann verliere ich meine eigene Ausrichtung. Natürlich können wir aus der Vergangenheit lernen. Und da gibt es Fehler, die wir gemacht haben. Entscheidungen, die wir falsch getroffen haben. Und ich kann daraus lernen, die Fehler nicht zu wiederholen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ist alles kein Problem. Aber aus Fehlern zu lernen ist etwas anderes, als sie sich immer wieder vorzuhalten. Sich selbst fertig zu machen. Und das habe ich falsch gemacht. Und weil ich das falsch gemacht habe, bin ich auch falsch. Also komplett, so als Person. Frauen haben da so eine Tendenz zu, ne? Das so auf sich selbst zu übertragen und das so, also mehr noch als Männer, glaube ich, sich dann selbst zu verurteilen. Vertrau darauf, dass Gott was Gutes daraus macht. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die ihn lieben. Mit anderen Worten, der Gott lässt aus Mist Blumen wachsen. Vertrau darauf, dass er das macht, aus den Fehlern. Der wusste das doch, dass das passiert. Und weiß ganz genau, wie er darauf reagieren muss. Lass die Vergangenheit los und sieh auf Jesus. Und er hat auch deine Vergangenheit bereinigt. Füchse und Vögel und ein toter Vater, ein Haus, diese Dinge aus dem Bild, darum geht es, das loszulassen. Darum geht es in der Nachfolge, um Loslassen. Und Jesus schlägt einen harten Ton an, weil es ihm damit ernst ist. Lass deine Bequemlichkeit los. Lass Jesus deinen Alltag mal unterbrechen. Halte zwischendurch inne. Hör hin, richte dich aus. Lass dein Ansehen los. Warum immer das tun, was andere für normal halten? Oder was andere von dir erwarten. Lass dich füllen mit dem Leben, das er gibt und sprich es aus, breite es aus. Wir brauchen das so sehr in dieser Welt. Und lass deine Vergangenheit los. Lass Gefühle und Gedanken nicht wichtiger sein, als was er über dich sagt. Ein letzter Gedanke, all das loszulassen, bedeutet nicht, dass ich das irgendwie so ins Nichts loslasse. Sondern es bedeutet, dass ich das in Gottes Hand loslasse. Und in der Ausrichtung auf ihn bekomme ich etwas anderes, nämlich Vertrauen. Und das ist der Schlüssel, damit das gut funktionieren kann, wir das loslassen können. Er hat dich im Blick. Er kümmert sich. Er kennt dein Herz. Er weiß, dass du deinen Mittagsschlaf brauchst. Und er hat nur Gutes für dich im Sinn. Und ich möchte euch ermutigen, zu vertrauen und den Blick auf ihn zu richten. Amen. Lasst uns